Open Innovation.
Dimensionen, die Welt der Wissenschaft.
Es gibt zwei gute Gründe, warum wir finden, man sollte Ideen teilen. Das eine ist, wenn ich Ihnen eine Idee gebe, dann haben wir zwei Ideen. Sie haben nämlich eine und ich habe eine. Und wenn ich die Idee für mich exklusiv haben will, können Sie nicht davon profitieren. Und das zweite, was wir festgestellt haben, ist, dass die sehr, sehr guten Ideen meistens auf gute Ideen fußen.
Innovation 2.0. Patente oder freies Wissen?
Stellen Sie sich nur das einfache Beispiel vor, etwas auf einer Website zu posten. Es wird mit einem Knopfdruck weltweit verfügbar. Wer kann entscheiden, ob in allen Ländern dieser Welt, in denen es online über Internet abrufbar ist, sichergestellt ist, dass dort nicht ein nationales Schutzrecht existiert?
Ein Bericht vom 21. Ernst-Mach-Forum in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von Martin Bernhofer.
Im Informationszeitalter wird der Zugang zu Wissen in vielerlei Hinsicht wichtiger als der Zugang zu materiellen Ressourcen. Viele Bereiche der Wissenschaften sind aber für den öffentlichen Zugang gesperrt.
Unsere Gesellschaft schottet Wissen in solchem Umfang so schnell und sorgfältig ab wie noch keine andere Gesellschaft in der Geschichte,
schreibt der Physik-Nobelpreisträger Robert B. Laughlin in seiner Streitschrift »Das Verbrechen der Vernunft«. Und das nennt er schlichtweg einen
Betrug an der Wissensgesellschaft.
Auf verschiedenen Gebieten werden wissenschaftliche Ergebnisse und Erkenntnisse aus wirtschaftlichen, politischen oder militärischen Gründen strikter Geheimhaltung unterworfen. Wissensmonopole entstehen, nicht zuletzt durch fragwürdige Formen der Patentierung. Die Kommunikation im Web 2.0 unterstützt das Teilen von Wissen und öffnet damit neue Wege der Innovation. Dabei entstehen aber auch neue Konflikte mit Urheber- und Verwertungsrechten. Wie sollen Wissenschaft und Forschung im digitalen Zeitalter mit diesen Widersprüchen umgehen? Und wie können neue, offene Formen der Innovation unterstützt werden? Im Ernst-Mach-Forum wurden Antworten auf diese Fragen gesucht.
Es ist nicht nur ein Patentrechtsthema, es ist ein allgemeines Thema. Es wird in den USA sehr stark diskutiert, weil in den USA ja Folgendes passiert ist. Sie haben das Humboldt-Ideal der Forschungsuniversität übernommen und weiterentwickelt. Und die Top-Universitäten sind wirklich ausgezeichnete Forschungsuniversitäten, auf die aber auch diese Kommerzialisierung hereinbricht,
sagt die Wissenschaftssoziologin Karin Knorr-Zettiner, Professorin an der Universität Chicago, wo es verstärkt Bestrebungen gibt, Patente anzumelden und kommerziell zu verwerten.
Zum Beispiel gibt es in der Nähe der Universität das sogenannte Fermilab und andere Labore, die Hochenergiephysik machen und dabei auch sehr viele Ingenieure einsetzen und haben. Und da wird von der Universität in einem Dreieckszusammenhang mit der National Science Foundation und diesen Ingenieuren werden Vereinbarungen getroffen, sodass Ergebnisse patentiert werden können und diese Techniker und Ingenieure partizipieren an dem Profit, der möglich ist, damit man sie überhaupt hält, damit man sie nicht verliert.
Diese Entwicklung, meint die Wissenschaftssoziologin Karin Knorr-Zettiner, wird den Universitäten nicht nur durch eine fortschreitende Ökonomisierung aufgedrängt, sie hängt auch mit dem internen Belohnungssystem im Wissenschaftsbetrieb zusammen.
Zum Beispiel ist das Belohnungssystem in der Wissenschaft sehr individuell orientiert. Und individuelle Innovativität und Kreativität ist sehr wichtig. Die wird vor allem in den USA ganz hoch gehalten. Und Kollektivgut, dieser Begriff eines Kollektivgut, der ist eigentlich in der Wissenschaft, zumindest dann, wenn es um Innovationen geht, zunächst mal in der Grundlagenwissenschaft auch nicht stark vorhanden.
Mit welchen Konsequenzen des Patentsystems Forscher an amerikanischen Universitäten heute bereits konfrontiert sind, beschreibt der Physik-Nobelpreisträger Robert B. Laughlin am Beispiel der Patentierung menschlicher Gene.
Der Genetiker Wayne Grody von der University of California musste seine Forschung zu erblicher Taubheit im Zusammenhang mit dem Gen Connexin 26 abbrechen, weil der Besitzer des dafür gewährten Patents, die Firma Athena Diagnostics, dafür Lizenzgebühren verlangte, die der Forscher nicht aufbringen konnte.
Warum soll man nicht einen Fernseher patentieren, wenn eine neue Methode da ist? Aber diejenigen Güter, die die Allgemeinheit betreffen, die eigentlich das Erbe der Menschheit betreffen und das Erbe der Menschheit sind und bei den Naturvölkern auch waren, hier die Forschung stärker staatlich zu finanzieren beziehungsweise durch multinationale Einrichtungen zu finanzieren und es nicht völlig, wie zum Beispiel in der amerikanischen Pharmaindustrie, relativ stark der Privatfinanzierung zu überlassen, die natürlich dann mit Recht sagt, hierfür muss ich irgendeine Form von Gewinn bekommen.
Die Frage, ob menschliche Gene patentiert werden dürfen, eine schon seit Jahren bestehende Praxis, beschäftigt zurzeit auch den amerikanischen obersten Gerichtshof.
Eine der Richterinnen hat das verglichen mit einem Kuchenbacken, Mehl und Butter und Rosinen. Die kann ich nicht patentieren, nicht? Aber wenn ich jetzt eine neue Methode der Garung dieses Gutes, also des Backens, anwenden würde, dann könnte ich diese Methode unter Umständen patentieren. Also der Gerichtshof ist auch überfordert, will ich fast sagen, diese Entscheidung einfach so zu treffen.
Durch andere Ansätze, Tauschmethoden, die keine Patentierung einschließen, vor allem aber auch durch neue Finanzierungsinstrumente, etwa einen internationalen Wissenschaftsfonds, vergleichbar mit dem Internationalen Währungsfonds, könnten Alternativen zur Patentierung von Leben geschaffen werden, hofft Karin Knorr-Zettiner.
Ich kann immer nur hoffen, dass Europa daraus die Schlussfolgerung zieht, eventuell auch andere Wege gehen zu können als die Amerikaner. Denn wenn irgendwo die Patentierung sehr stark vorangetrieben werden wird und bereits ist, Gene sind ja schon zum Teil in den letzten Jahren patentiert worden, dann sind das die USA, nicht? Ein Land, in dem der Glaube an den Markt sehr tief reicht, auch an den Forschungsuniversitäten.
Guido Kutzko, Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der Universität Wien, ist Spezialist für Patent- und Urheberrecht. Er stellt fest, dass der rechtliche Schutz innovativer und kreativer Leistungen im digitalen Zeitalter nicht nur gefordert, sondern vielfach überfordert ist.
Das Ergebnis all dieser Entwicklung ist ein Dschungel. Wir haben nationale Normen, wir haben internationale Verträge, wir haben im Bereich der Europäischen Union eine Schicht der Harmonisierung, die teilweise Angleichung der Rechtssysteme erfordern, aber wir haben immer noch das Territorialitätsprinzip. In jedem Land gilt die eigene Rechtsordnung. Und das steht im eklatanten Gegensatz zu einer freien Wissensgesellschaft, zu einer freien Forschungsgesellschaft, zu einer globalisierten Wirtschaft. Mandanten aus den unterschiedlichsten Bereichen sind nicht mehr in der Lage, verlässlich abzuklären, ob die Verwendung eines Wissens, einer Schöpfung zulässig ist. Das ist eine ganz schwere Belastung, eine ökonomische Belastung. Ich glaube, dass die Schutzsysteme, die wir aus dem 19. Jahrhundert übernommen und weiterentwickelt haben, unzureichend sind. Die Alternative zu sagen, schaffen wir doch neue Systeme, halte ich in der derzeitigen Situation politisch für völlig unrealistisch.
Vor diesem rechtlichen Hintergrund erscheint nicht nur innovativ, sondern auch mutig und unbefangen, was ein Start-up wie Atisso versucht. Der Schweizer Betriebswirt und Technologieunternehmer Christian Hirsig hat die Crowdsourcing-Plattform Atisso 2007 im Internet eingerichtet. Im Auftrag von Unternehmen werden Fragestellungen an eine wachsende internationale Community, den Kreativpool von Atisso, ausgeschrieben, um durch das Wissen der vielen neue Ideen zu generieren oder Probleme zu lösen.
Mir fällt auf, dass im deutschen Sprachgebrauch Innovation häufig mit Produktinnovation gleichgesetzt wird und im englischen Sprachgebrauch das Wort Innovation viel, viel breiter gefasst wird. Also dort sind auch soziale Innovationen subsumiert. Und wenn man eher dann die englische Interpretation wählt und sagt, eine Innovation kann etwas sehr, sehr Alltägliches sein und muss nicht zwingend sehr, sehr wissenschaftlich sein, dann sind wir sehr schnell beim Wort Idee. Wir sind der Überzeugung, auf unserer Plattform, wo es hauptsächlich oder eigentlich fast ausschließlich um Ideen geht, dass es dort eine adäquate Möglichkeit ist, Ideen zu publizieren und mit der Publikation die Möglichkeit zu schaffen, dass eine Idee genommen werden kann, transformiert werden kann und so weiterentwickelt.
Ausgangspunkt für die Brainstorming- und Ideenplattform Atisso war die Erkenntnis, dass Innovationen immer häufiger in offenen Prozessen realisiert werden.
Unternehmen, wie beispielsweise eine Procter & Gamble, die haben das sogar in die Unternehmensstrategie geschrieben. Zu Beginn dieses Jahrtausends haben sie gesagt, wir wollen, dass die Hälfte der Innovationen in unserem Unternehmen von außen kommt, also von Ideen, von Kunden, von Wissenschaftlern, Leuten außerhalb des Unternehmens. Und das Crowdsourcing ist, ich nehme eigentlich einen Teil meiner Aufgaben, die ich im Unternehmen habe, und ich source die nicht out, oder ich source sie out, aber ich source sie sogar noch weiter, nämlich an eine Crowd, also eine unbestimmte Anzahl von Leuten. Und mir spielt es gar nicht so eine Rolle, wer diesen Job erledigt, sondern mir ist wichtig, dass der Job erledigt wird und dass der möglichst gut erledigt wird. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Wir versuchen, Unternehmen zu überzeugen, dass es Sinn macht, in dieser frühen Phase von Ideen das möglichst einfach zu ermöglichen, den Leuten Ideen zu teilen.
Markus Reitzig ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und Leiter des Bereiches Strategisches Management an der Universität Wien. Er befasst sich damit, wie das digitale Zeitalter den wissenschaftlichen Produktionsprozess beschleunigt, aber auch welche Auswirkungen für die Produktion digitaler wissenschaftlicher Güter, insbesondere Software, damit verbunden sind.
Die Open-Source-Software-Community ist natürlich eine, die täglich, ohne ihr irgendwelchen Vorsatz zu unterstellen, in den privaten Schutzbereich von Software eingreift. Und das deshalb schlicht und ergreifend, weil dort programmiert wird. Und da kümmert man sich nicht unbedingt um den Schutzbereich von der Firma Microsoft, meinetwegen. Wollen wir diese Verletzung genauso ahnden in einer modernen Wissenschaftsgesellschaft wie andere Verletzungen der Piraterie? Das scheint mir überhaupt nicht so offensichtlich zu sein. Denn Sie müssen sich vielleicht dann auch vor Augen rufen, dass das ein kreativer Prozess ist, bei dem neue Gedanken entstehen und bei denen man auf ein öffentliches Gut hinarbeitet. Und dadurch entsteht durchaus Wohlfahrt. Und da ist es nicht mehr so ganz klar, wer der Gute und wer der Schlechte ist, um es mal ganz einfach zu formulieren.
Das führt zu der Frage, was wollen privatwirtschaftlich geführte Unternehmen? Eine vollständige Verteidigung aller Schutzrechte? Das wird in manchen Fällen gar nicht mehr angestrebt, so Markus Reitzig. Offene Innovation bietet auch ökonomische Vorteile.
Wenn man sich privatwirtschaftliche Unternehmen anschaut, dann stellt man fest, da gibt es zwei unterschiedliche Camps. Die einen kämpfen tatsächlich mit Zähnen und Klauen um ihr geistiges Eigentum und die anderen machen genau das Gegenteil. Die öffnen nämlich ihre Unternehmen. Die umarmen die Innovationskollektive, schenken sozusagen Patente frei und wünschen sich im Gegenzug, dass dadurch offene Software entwickelt wird, die sie zum Beispiel in ihre kommerziellen Produkte mit wieder einbauen können. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich räume diesen zweiteren Unternehmen sehr gute Chancen ein im zukünftigen Markt.
Um offene Innovationen künftig erfolgreich zu gestalten, gibt es einige Schlüsselfaktoren, die Markus Reitzig so definiert hat.
Offene Innovation, das ist so ein weites Thema, das ist der Imperativ, dass ein Unternehmen alle Ideen, Quellen intern und extern aufgreifen soll, um sich optimal zu positionieren. Einfach formuliert, schwierig umgesetzt. Und das ist letztlich eine Frage des Organisationsdesigns. Vier Fragen muss man adressieren. Was gibt es zu tun? Wer macht was intern? Wer macht was extern? Was geben wir den internen Leuten? Was geben wir den externen Leuten? Und wie wird die Kommunikation über die Firmengrenze konstruiert? Das sind die zentralen Fragen, egal was Sie tun.
Offene Innovation hat viele Spielarten und Varianten. Crowdsourcing ist nur eine davon. Die Auslagerung des Findens von Ideen und Lösungsvorschlägen aus Firmen und Institutionen an ein offenes Kollektiv setzt besondere Motivation voraus. Sie bedarf eines angemessenen Belohnungssystems, das aber auch ideelle Züge haben kann.
Der Herzchirurg am John Hopkins Hospital, der ist nicht daran interessiert, bessere Katheter zu verkaufen. Der ist daran interessiert, dass die Morbiditätsrate bei seinen Operationen runtergeht. Und dafür ist er gerne bereit, die Erfahrung aus seinen Operationen der Firma zur Verfügung zu stellen, die diese Herzkatheter produziert. Es ist relativ einfach, weil da die Interessen gleichgeschaltet sind. Es gibt Fälle, in denen ist das nicht so klar zu sehen. Wenn zum Beispiel IBM gerne möchte, dass Linux in eine Richtung programmiert, die es ihnen einfacher macht, Softwarekosten zu sparen beim Betriebssystem, dann muss man diese Community ein bisschen beeinflussen. Das wird sehr geschickt gemacht, indem man Leute platziert in diese Community eben auch. Dann gibt es den Fall des Crowdsourcings. Da können Sie sagen, ich möchte XY haben, ich weiß aber nicht, wer es kann und ich lobe es aus öffentlich und jeder kann sich melden. Und dann gibt es noch kompliziertere Fälle, da wissen Sie nämlich überhaupt nicht, was Sie möchten als Unternehmen, aber Sie wissen, die anderen können es vielleicht besser. Beispiel, Sie produzieren Handys und Sie möchten einen App Store schaffen, also einen Application Store, und Sie wissen überhaupt gar nicht, welche Application die sogenannte Killer-App wird, aber Sie überlassen es einfach mal dem Nutzer und beteiligen ihn an einem Erfolg.
Karl-Heinz Leitner, Innovationsforscher am AIT, dem Austrian Institute of Technology, hat als Koordinator des EU-Projektes Innovation Futures zahlreiche Beispiele und Strategien von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Organisationen untersucht, um Trends zu identifizieren, wie Innovationen in Zukunft aussehen werden.
Wir haben wirklich sehr viele Beispiele kennengelernt, wo Unternehmen, aber es sind eben nicht nur Unternehmen, sondern auch öffentliche Organisationen wie das Weiße Haus, Softwarefirmen, solche Contests oder Wettbewerbe ausschreiben. wo dann letztendlich individuelle Erfinder, Studierende, Ingenieure, Pensionierte ihre Ideen oder Problemlösungen einbringen. Wir haben sehr viele solche Beispiele gefunden und es ist letztendlich, muss man schon auch sagen, ein Boom in den letzten Jahren, das jetzt wirklich abhebt. Viele Beispiele haben wir gefunden, die wir dann zusammengefasst haben als Innovation Camp. Wir leben in einer Zeit, die sich ständig beschleunigt, auch den Innovationsprozess zu kompensieren, in immer kürzerer Zeit durchzuführen. Und da werden eigene Formate so quasi erfunden, also wo man sich dann irgendwo in einem Hotel, in einem Schloss, in einer Burg trifft für 3 oder 4 Tage, wo aus unterschiedlichsten Bereichen Akteure zusammenkommen und zumindest in diesen 2 oder 3 Tagen auch Prototypen entwickeln, gemeinsam mit Juristen abklären, ob das auch vermarktbar ist. Also solche Innovation Camps, wie wir begonnen haben vor 3 Jahren mit dem Projekt, gab es noch keines in Österreich, aber mittlerweile gibt es auch 2 oder 3 Innovation Camps, die jetzt gerade beginnen zu laufen.
Die Open-Source-Bewegung springt auch auf andere Bereiche über, etwa die Automobilproduktion, wo nicht nur im Design individuelle Kundenwünsche zunehmend berücksichtigt werden. Local Motors ist ein Beispiel für Oscar, das Open-Source-Car. Der kleine amerikanische Hersteller hat mehr als 25.000 Mitentwickler aus über 122 Ländern, die Fahrzeuge im virtuellen Raum entwerfen. Diese werden dann in sogenannten Microfactories in kleiner Serie für spezielle Anforderungen gebaut. So ist ein Pizzatransporter entstanden. Die Mitglieder der Community können auf sämtliche Baupläne und Zeichnungen zurückgreifen. Patente und Lizenzgebühren gibt es nicht. Auch große amerikanische Autohersteller lassen bereits einzelne Entwicklungskomponenten für Hard- und Software durch externe Entwickler nach dem Open-Source-Prinzip entwerfen. Das Internet bildet für diese Form der Innovation 2.0 eine wesentliche Voraussetzung.
Gleichzeitig haben wir zumindest bei den Beispielen, die wir gefunden haben, auch festgestellt, dass geistige Eigentumsrechte im Gros der Beispiele kaum oder keine Rolle spielen und natürlich aber sogleich auch diese vielen Beispiele nicht mehr nur als Nische bezeichnet werden, sondern sowohl es schon ein, würde ich sagen, ein Mainstream ist, teilweise in bestimmten Industrien.
Trotzdem verlieren Patente keineswegs an Bedeutung. Ihre Zahl steigt weltweit und Akteure wie China drängen mit besonders zahlreichen Anmeldungen auf den globalen Markt. Beide Entwicklungen, Patentierung und offene Innovation, könnten in absehbarer Zeit an Grenzen stoßen, vermutet Karl-Heinz Leitner.
Die Bereitschaft von Individuen, sich freiwillig und unentgeltlich an Innovationsprozessen zu beteiligen, wird an einen gewissen Sättigungsgrad gelangen. Das Patentsystem ist in der aktuellen Form nicht mehr auf Dauer administrierbar und wird sich verändern müssen.
Die Wissenschaftssoziologin Karin Knorr-Zettiner verweist auf den Begriff der Prosumenten, in dem die Rollen von Produzenten und Konsumenten zusammengeführt sind. Dabei stellt sich aber auch die Frage, wer von dieser Entwicklung profitiert.
Ein Produzent und Konsument gleichzeitig, das ist ein Prosumer. Dass sehr vieles von den Firmen an uns delegiert wird heute. Wir sind gefragt, an all dem mitzuarbeiten. Und bei den Innovationen ist es schon auch so, dass das Ergebnis der Innovation oft angeeignet wird und dann patentiert wird, dass aber die Zulieferung der innovativen Ideen freigegeben wird.
Karin Knorr-Zettiner hat auch Finanzmärkte und den softwarebasierten Börsehandel untersucht, wo neue Algorithmen eine wichtige Grundlage darstellen. Ein Wissen, das strenger Geheimhaltung unterliegt.
Der gesamte Finanzbereich, insbesondere das High-Frequency-Trading und Algorithmic-Trading, das sind über 60% des Aktienmarktes, wird von Algorithmen gehandelt, nicht von Menschen mehr, weil das sehr viel schneller geht und so weiter, also eine ganze Reihe von Vorteilen hat. Aber diese Algorithmen, die werden nicht durch freies Outsourcing konstruiert und dann zur Verfügung gestellt. Die sind streng geheim. So geheim, dass man sie auch nicht beforschen darf.
Apple gegen Samsung, Yahoo gegen Facebook. Patente sollen nicht nur vor Nachahmern schützen. Sie werden zunehmend auch als Waffen im Konkurrenzkampf genutzt. Speziell in der Softwareindustrie dienen Patente inzwischen oft weniger der Produktentwicklung, sondern werden als Drohinstrument eingesetzt. Hat Christian Hirsig, der mit Artisso ein innovatives, softwarebasiertes Webangebot entwickelt hat, Angst vor Patentklagen großer Unternehmen?
Die Angst besteht immer. Also ich glaube, dort ist einfach die große Gefahr, dass irgendjemand mal mit ganz seinem dicken Portemonnaie, wenn wir in der Schweiz sagen, mit einer dicken Geldbörse kommt und man dem ausgeliefert ist. Und Patent anmelden an sich ist schon teuer, aber dann das Erstreiten eines Patentes, dass das vielen kleinen Innovatoren, sei dies Start-up-Firmen oder individuellen Erfindern, dass das denen gar nicht möglich ist.
Wo liegen aus betriebswirtschaftlicher Sicht die größten Hindernisse für eine Förderung offener Modelle der Innovation? Der Ökonom Markus Reitzig.
Bremsen für offene Innovation, glaube ich, liegen vor allen Dingen in denjenigen Firmen verankert, die sie bis zum heutigen Tag verhindern wollen, weil sie Geschäftsmodelle haben, die substituiert worden sind durch offene Innovationen. Wenn Sie zum Beispiel eine Kranfirma haben und in dieser Kranfirma, da sind Sie genug damit beschäftigt, dass Sie es schaffen müssen, einen 30 bis 40 Meter hohen Metallturm zu errichten und dann muss also sozusagen noch ein 50 Meter langer Metallarm schwere Lasten horizontal befördern, dann ist es nicht Ihre erste Sorge, dass Sie Steuerungssoftware entwickeln. Da möchten Sie nicht vielleicht eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben, die auch noch Softwareingenieure beschäftigt. Und wenn Sie dann eine offene Software als Alternative bekommen, dann bauen Sie die unter Umständen gerne ein. Und genau das passiert auch. Jetzt stellen Sie sich vor, es gab vorher eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Steuerungssoftware für Kräne zu produzieren. Die ist darüber nicht wirklich glücklich. Und daher weht natürlich dann der Wind.
Guido Kutzko, Jurist und Patentanwalt, verweist auf Unsicherheiten im Open-Source-Bereich, die Innovationen behindern können.
Was ich von irgendwoher habe, hat irgendwo auch Urheber. Und wenn ich ein Stück Code in meiner Software drinnen habe, die aus Open Source stammt, dann gibt es irgendwo einen Autor dieses Stück Codes. Und der Urheberrechtsschutz entsteht nicht durch eine Registrierung, sondern automatisch mit der Schöpfung. Im Bereich der Software bin ich im Urheberrecht. Da entsteht der Schutz automatisch. Und dann ist es für mich sehr wohl wichtig zu erfahren, hat dieses Unternehmen an seiner Software überhaupt alle Rechte? Und wenn es das Unternehmen nicht nachweisen kann, ist der Wert des Unternehmens und deren Innovationen natürlich erheblich gemindert.
Freies Wissen muss so manche Hürde nehmen. Es steht zwar allen zur Verfügung. Unternehmen und Institutionen müssen aber neue Kapazitäten, Mechanismen und Strategien entwickeln, um es produktiv aufzunehmen. Der Innovationsforscher Karl-Heinz Leitner.
Bildung, Know-how, Kompetenzen sind letztendlich eine gewisse Voraussetzung, um aus dem freien Wissen etwas zu machen und es dann beispielsweise in Ideen, in Produkte überzuführen. Ich denke, das ist nach wie vor ein Credo und das sollte unser Ziel sein, dass wissenschaftliches Wissen auch öffentlich zur Verfügung gestellt wird und dass es auch entsprechend publiziert wird.
Wie werden die aktuellen Trends der Innovation Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen verändern? Die Innovation 2.0 könnte auch für Universitäten Chancen bieten, sich für neue Wissensformen zu öffnen, meint Karl-Heinz Leitner.
Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass eine Universität oder eine Forschungsorganisation sich mehr an solchen Ausschreibungen bedient. Das, was die großen theoretischen Erklärungen sein werden, wirklich die Grundlagenforschung, dass das eher vielleicht auch eine Rolle zukünftig ist der Forschungsuniversität, dass aber viel breitere Bevölkerungsteile in dem Forschungsprozess in der einen oder anderen Form auch beteiligt sein werden als angewandte Forscher, wie auch immer. Also ich denke schon auch, dass es hier zu einem Umbruch kommen wird und auch hier noch viele Potenziale im Web, Wikis etc. auch von der Wissenschaftscommunity noch nicht in dem Maß vielleicht aufgegriffen wurden, wie es das Potenzial hätte.
Vor allem amerikanische Universitäten öffnen bereits ihren Lehrbetrieb mit Online-Plattformen, die Vorlesungen weltweit vermitteln und neue Zugänge zu universitärem Wissen bieten. Damit sind aber auch neue Geschäftsmodelle und Nutzungsrechte verbunden. Markus Reitzig.
Angefangen von der University of Phoenix, was also mittlerweile 5, 6, 7 Jahre alt ist, bis hin zu Coursera, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das kennen, was 2012 von zwei Kollegen in Stanford gegründet wurde, also sozusagen eine Kursplattform, bei der Sie von den führenden Universitäten dieser Welt, nicht nur von irgendeiner, sondern von führenden Universitäten dieser Welt, unterschiedlichste Kurse an diesen Kursen teilnehmen können, sich akkreditieren lassen können und so weiter, stellt starke Herausforderungen auch da für den universitären Lehrbetrieb. Natürlich stärker in denjenigen Bereichen, wo diese potenzielle Überlappung größer ist als in anderen Bereichen. Aber ich glaube, das ist eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen wird müssen.
Die Wissenschaftssoziologin Karin Knorr-Zettiner sieht den aktuellen Trend in einer Ausweitung und Differenzierung des universitären Angebotes bei der Vermittlung von Wissen. Ob damit auch freier Zugang und neue Chancen für eine offene Wissensgesellschaft verbunden sein werden, das steht weiterhin zur Debatte.
Innovation hat nicht nur kommerziellen Wert, es hat ja auch einen unheimlichen Wissens- und Fortschrittwert, zum Beispiel im universitären Bereich. Ich glaube, dass man in diesem einen Bereich haben muss, auch in Zukunft, in dem Wissen eine Art Spiel ist, ein spielerisches Lernen, in dem nicht sofort die Frage kommt, wer wird das finanzieren, wer wird es nutzen und wie. Ich weiß nicht, ob man am CERN das Internet sozusagen erfunden hätte, wenn man nicht eigentlich einen Freiraum gehabt hätte, um herumzuspielen in Anbindung an das, was die Physiker brauchen. Diesen Raum sollte man nicht einschränken, man sollte ihn weiterhin erhalten.
Innovation 2.0. Patente oder freies Wissen? Sie hörten einen Bericht vom 21. Ernst-Mach-Forum. Gesprochen haben Philipp Scheiner und Martin Bernhofer, der die Sendung auch gestaltet hat. Das Ernst-Mach-Forum ist eine Veranstaltungsreihe des Instituts für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der Wiener Vorlesungen und der Ö1 Wissenschaftsredaktion. Morgen hören Sie in den Dimensionen Bürger an mehr Macht, Modelle direkter Demokratie. Eine Sendung zu den Aktionstagen politische Bildung.